Wer weiß, was heute für ein Tag ist im Kirchenjahr? Palmsonntag, alle wissen es, okay. Gut, genau. Heute ist Palmsonntag. Und den Bibeltext, den wir vorhin gehört haben, das ist das Ereignis, das ja, fast unmittelbar vor dem Palmsonntag kommt. Die Auferweckung des Lazarus. Und darum soll es heute gehen. Also es geht eigentlich nicht um diese Geschichte der Auferweckung des Lazarus, sondern um Lazarus an sich, das, was mit ihm passiert ist und was das für uns als Christen für eine Bedeutung hat. Lazarus, Typus der Gläubigen. Es geht also um ein paar Verse weiter hinten. Wir haben vorhin gehört aus Johannes 11. Heute will ich sprechen über Johannes 12, die Verse 9 bis 11. Da wird kurz zusammengefasst, was da eigentlich passiert ist, dadurch, dass Jesus Lazarus aus den Toten auferweckt hat. In Johannes 12, Verse 9 bis 11, da steht: Eine große Volksmenge von den Juden erfuhr nun, dass er dort war. Und sie kamen nicht um Jesu willen allein, sondern auch um Lazarus zu sehen, den er aus den Toten auferweckt hatte. Die Hohepriester aber beratschlagten, auch Lazarus zu töten, weil viele von den Juden um seinetwillen hingegangen und an Jesus um seinetwillen hingingen und an Jesus glaubten. Diese Geschichte von Lazarus ist extrem wichtig für das ganze Geschehen im Neuen Testament, vor allem für diese Passionswoche, denn diese Auferweckung Lazarus, die ist es, die schlussendlich dazu geführt hat, dass man beschlossen hat, Jesus muss weg, Jesus muss getötet werden. Also das ist der letztendliche Auslöser dafür, für diesen Beschluss, Jesus zu töten. Und die Geschichte spielt unmittelbar vor diesem Palmsonntag, an dem Jesus in Jerusalem einzieht und die Palmwedel hingelegt werden und er gefeiert wird. Eigentlich ist diese Zeremonie, die an Palmsonntag da stattfindet, nicht ganz richtig. Also das, was die Leute damals gemacht haben, das wäre an diesem Tag eigentlich gar nicht dran gewesen, diese Sache mit den Palmwedeln, weil eigentlich das Passa anstand und sie haben das so zelebriert wie am Laubhüttenfest. Aber da sieht man, dass prophetischer Jesus wie ein König behandelt wird. Auf jeden Fall unmittelbar vorher diese Auferweckung des Lazarus. Und alles, was so mit Lazarus passiert, ist eigentlich ein Vorbild für das, was auch im Leben von jedem von uns, wenn wir an Jesus glauben, passiert. Lazarus fasst quasi alle Dinge oder die wesentlichen Merkmale eines gläubigen Christen in sich zusammen. Wir sehen in diesem Vers, Johannes 12, Vers 9 als erstes, da kommen Menschen wegen Lazarus. Die Volksmenge aus den Juden erfuhr, dass er dort sei und sie kamen nicht um Jesu willen allein, sondern damit sie auch Lazarus sehen, den er aus den Toten auferweckt hat. Lazarus wurde aus den Toten auferweckt. Das ist ganz wichtig. Er wurde nicht nur aus dem Tod auferweckt, also nicht nur wie schon andere Auferweckungen im Neuen Testament, sondern er wurde wirklich aus den Toten, also aus dem Totenreich zurückgeholt. Lazarus war ja, wie wir vorhin gelesen haben, schon 4 Tage tot. Er war richtig unten im Totenreich bei den Toten und von dort hat Jesus ihn gerufen. Und so wie ganz am Anfang der Schöpfung durch Jesus diese Erde erschaffen wurde, wenn wir sehen, dass Gott spricht am Anfang, dass er durch sein Wort alles erschafft, dann heißt es, dass er es durch Christus, durch Jesus erschaffen hat. Also Jesus war nicht irgendwo anders bei der Schöpfung, Jesus ist der Schöpfer. Und so wie er damals alles, was es noch nicht gab, ins Dasein ruft, so ruft er jetzt Lazarus aus den Toten in das Leben zurück. Nach 4 Tagen. Es heißt, in diesem Lazarus war ganz bestimmt kein Leben mehr. Er war absolut tot. Deswegen ist es auch wichtig, also hier in der Bibel diese Worte, das sind nicht einfach irgendwie Füllworte hier, aber jetzt nach 3 Tagen oder 4 Tagen oder wie auch immer, ist doch egal. Das ist ganz wichtig, weil nach 3 Tagen gilt er als wirklich ganz sicher auch tot. Und nach diesen 4 Tagen ist er auf jeden Fall, er ist auf jeden Fall tot. Da ist keinerlei Leben mehr in diesem Lazarus. Und dann sagt Jesus nur diese 3 Worte. Also es sind im Griechischen auch 3 Worte, nicht nur im Deutschen. Lazarus, komm heraus. Nur aufgrund dieser 3 Worte kommt jetzt aus toter Materie, wird wieder ein lebendiger Mensch, nur wegen dieser 3 Worte. Das ist ein Wunder. Das ist eines der größten Wunder im Neuen Testament und ein ultimativer Messiasbeweis. Durch dieses Wunder der Totenauferweckung ist klar, Jesus ist der Messias, der Gesalbte. Sein Zeugnis ist wahr. Und das war auch der ausschlaggebende Grund, warum er ihn nun töten wollte. Denn dadurch war ganz klar bewiesen für jeden, der dieses Ereignis mitbekommen hat, Jesus ist nicht irgendein Prophet, er ist nicht irgendeiner, so wie viele andere, sondern er ist wirklich der Messias. Er erfüllt diese alttestamentlichen Prophetien. Als Jesus den Jüngern von Johannes dem Täufer eine Antwort gibt, weil er fragen lässt, ob er der Messias ist, der auf den gewartet wird, dann sagt Jesus, geht hin und verkündigt Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend, Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt, Taube hören und Tote werden auferweckt und Armen wird gute Botschaft verkündigt. Jetzt könnte man ja denken, wenn man sich in der Bibel so ein bisschen auskennt, dann weiß man ja, Moment mal, es gab doch schon öfters welche, die so auferweckt worden sind. Die Tochter des Jairus, oder der Jüngling von Nain. Aber das sind ganz andere Auferweckungen gewesen. Beim ersten, bei dieser Tochter des Jairus, da war es nicht öffentlich. Und der Jüngling von Nain, der ist erst kürzlich davor gestorben. Aber bei Lazarus, da war es der ultimative Beweis. Der war wirklich tot und jeder wusste das. Und Jesus hat ihn auferweckt. Ich habe immer neben dem Friedhof gelebt, also viele Jahre meines Lebens neben dem Friedhof war mein Kinderzimmer. Ich konnte quasi immer in den Friedhof reingucken. Das hat dazu geführt, dass ich mich schon als Kind immer damit beschäftigt habe, was ist, wenn man tot ist und wie wird es dann mal. Ich war da so nah dran, ich konnte aus meinem Zimmerfenster auf die Friedhofsmauer hüpfen und dann von dort halt in das, Und ich habe da dann als zugeschaut, wenn da Gräber ausgehoben worden sind oder wenn Bestattungen waren. Ich konnte direkt in die Leichenhalle gucken. Und das hat dazu geführt, dass ich mich schon als Kind recht früh immer mit Tod und Sterben und mit diesem Ganzen befasst habe. Und ich hatte da immer eine große Angst. Ich glaube, das habe ich bis heute so. Ich hatte immer Angst, wie weiß man denn, dass die Leute wirklich tot sind? Wie ist denn sichergestellt, dass nicht irgendjemand, der so nur ohnmächtig ist oder wie auch immer, da in so einen Sarg kommt und dann wacht er auf? Und ich hatte Jahrzehnte meines Lebens Albträume, dass ich irgendwann in so einem Sarg drin stecke und oben schmeißen die Erde drauf und keiner kriegt mit, dass man in Wirklichkeit noch lebt und man erstickt fürchterlich. Ich fand es furchtbar, diese Vorstellung. Und deswegen habe ich mich da schon mal früh damit beschäftigt, wie ist denn das sichergestellt? Vielleicht soll ich ein Testament schreiben, dass die mich noch länger draußen lassen, bevor sie mich dann beerdigen oder irgend sowas. Oder ich habe mir da wirklich viel Gedanken immer gemacht. Und deswegen wusste ich dann auch, also so Totenflecke, die treten schon nach 15 bis 30 Minuten auf, aber nach 4 Tagen, da ist wirklich ganz sicher, dass jemand ganz tot ist. Da gibt es nicht Scheintod oder sonst was, da ist man wirklich ganz tot. Und das ist ganz wichtig zu wissen in diesem Zusammenhang, weil dieses Ereignis von Lazarus, das beweist, Jesus ist der Messias. Und jeder, der jetzt diesem Lazarus begegnet, der ja dann rumgelaufen ist, der hat da gegessen, getrunken, der saß mit Menschen am Tisch, der hat mit ihnen gesprochen, der war der absolute Beweis, Jesus ist der Messias. Er hat Macht, Tote lebendig zu machen. In ihm ist die Kraft des Schöpfers, aus etwas Totem etwas Lebendiges zu machen. Und so ist es auch bei uns allen, die an Jesus glauben. Lazarus, komm heraus. So ein ähnlicher Ruf von Jesus ist auch an jeden ergangen, der heute jetzt an Jesus glaubt. Im Epheserbrief heißt es, auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden. Christus hat uns aus den Toten herausgerufen und Dieses Wunder ist eigentlich nicht weniger wie das bei Lazarus. Wir waren geistlich tot, er war körperlich tot. Wir waren tote Menschen auf dem Weg in ewige Verlorenheit, ohne Gottes Geist in uns. Und dann kommt er und gibt seinen Geist in uns, weckt uns auf, macht uns lebendig, so wie er den Lazarus lebendig gemacht hat. Jeder Sohn Gottes, jede Tochter Gottes, jeder, der heute zu Jesus gehört, an dem ist so ein Wunder geschehen, ein Wunder wie bei Lazarus. Das ist nichts Kleines, das ist nichts Unbedeutendes. Und es ist überhaupt nichts Nebensächliches, wenn man sich mal bewusst macht, wie groß das ist. Dieses eine Wunder, das diente als Messiasbeweis. Und so ein Wunder vollbringt er jetzt an jedem Menschen, der an Jesus glaubt. Das hat er an uns getan. Und es sollte uns zeigen, wie wichtig wir auch für ihn sind. Und wie wichtig unsere Rolle in dieser Welt ist. Denn so ähnlich wie Lazarus sind auch wir dazu da, dass wir ein Beweis dafür sind, Jesus ist der Heiland, Jesus ist der Messias, Jesus ist der Christus. Jesus kann Leben verändern, Jesus kann ganz neues Leben in jemand geben, der vorher keines hatte. Wir sind lebendige Beweise für Christus. Seine große Verantwortung und dessen sollten wir uns bewusst sein. Das nächste, der zweite Punkt, wo Lazarus ein Vorbild für uns Christen ist, die Verfolgung um Jesu Willen. Wir haben gelesen, die Hohenpriester ratschlagten, auch den Lazarus zu töten. Da setzten sich Menschen hin, die Führer des Volkes damals, die setzten sich extra hin, um zu überlegen, wie töten wir einen Menschen? Schon irgendwie pervers. Das Interessante hier ist, dass es nicht die Pharisäer waren, sondern allein der Hohe Rat. Und es war eine politische Sache. Die Hohepriester hatten die Verantwortung für das Volk, also auch die politische Verantwortung hätten sie gehabt, wenn nicht auch noch die römische Besatzungsmacht darüber gestanden hätte. Aber die Hohepriester waren in dem Sinn eigentlich eine politische Instanz. Und ihm geht es jetzt darum, diesen einen Mann wegzuschaffen, weil er in ein Dorn im Auge ist, weil er genau weiß, jeder, der diesen Lazarus jetzt lebendig sieht, der wird sich Gedanken drum machen. Mensch, wenn Jesus das kann, dann ist er doch wirklich der Messias. Und dann kommen die alle zum Glauben an den. Und das wollten sie mit aller Macht verhindern. Wenn wir ihn so lassen, werden alle an ihn glauben. Das war ihr Problem. Und Politik und Glaube, das ist ja immer so eine Sache. Die einen sagen das so, die anderen so. Ich persönlich bin der Meinung, dass es nicht gerade unser Business ist als Christen. Wir haben viele andere Baustellen und Politik ist nicht gerade so das, wo unsere Hauptdisziplin als Christen sein sollte. Aber es gibt Themen, da müssen wir den Mund aufmachen. Und Politik betrifft Christen fast immer. Wir haben es jetzt gemerkt mit Corona auch. In Gemeinden hat sich durch diese ganze Corona-Krise vieles verändert. Und wir sehen es auf der ganzen Welt mit den ganzen Kriegen und all dem Bösen, das auf der Welt geschieht. Das sind ja Sachen, die gehen nicht an Gemeinden oder an Christen vorbei. Politische Entscheidungen und was in der Politik passiert, betrifft immer auch uns. Und oft auch wirklich direkt unseren Glauben, wo wir uns fragen müssen, wie handle ich als Christ jetzt in dieser Situation? Was ist hier richtig? Was ist hier falsch? Was soll ich tun? Was soll ich lassen? Wo soll ich mich engagieren? Und wo muss ich vielleicht aufstehen und muss gegen Unrecht angehen? Und damals bei dem Lazarus, da überlegten jetzt also wirklich die Führer dieses Volkes, ihn zu töten. Er war quasi der Erste, der um Jesu Willen so verfolgt wurde, noch vor Stephanus. Und diese Verfolgung, die zieht sich seit Jahrtausenden durch die Geschichte der Gemeinde. Wir hier in Deutschland erleben keine Verfolgung. Aber viele, viele, viele unserer Geschwister, die allermeisten in den meisten Ländern der Welt, erleben Verfolgung. Und da können wir dankbar dafür sein, dass es bei uns nicht so ist. Und das ist ein Privileg und wir sollten das wirklich ausnutzen. Aber Jesus spricht allen, die um seinetwillen verfolgt oder gehasst werden, zu: Wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Und da geht es dabei natürlich darum, wir wissen das, es geht hier nicht darum, dass wir uns bemühen sollten, dass uns die Menschen hassen, weil dann gehören wir richtig zu Jesus. Wir sollen nicht gehasst werden, weil wir uns falsch verhalten, oder weil wir Böses tun, sondern wenn, dann um Jesu willen. Der Lazarus zum Beispiel, der ist hier ein super Vorbild dafür. Der hat ja überhaupt nichts Falsches gemacht. Also der hat genau genommen überhaupt gar nichts mehr gemacht. Also wirklich gar nichts mehr. Er war ja mausetot. Also er hat null und nichts gemacht. Und er wurde einfach nur gehasst wegen dem, was Jesus in seinem Leben getan hat. Und weil er nun durch sein Leben, er durch sein physisches Leben, wir durch unser geistliches Leben hoffentlich, ein Zeugnis für Jesus war. Jesus hat ein Wunder an ihn vollbracht und darum wurde er gehasst. Wenn die Leute Lazarus sehen, dann sehen sie einen Beweis für Jesus. Und so ist es auch bei vielen Christen in dieser Welt. Sie haben nichts Böses getan, sie waren nicht böse zu irgendjemandem, sondern sie werden gehasst, weil sie ihren Glauben zum Beispiel wechseln und zum Glauben an Jesus gekommen sind und sich viele Dinge in ihrem Leben dann zum Guten ändern und eigentlich die Leute froh sein müssten, Mensch, guck mal, was ist jetzt aus dem oder der geworden? Stattdessen werden sie gehasst und verfolgt, wie dieser Lazarus. In Lazarus kam ja diese Schöpfungskraft Jesu hinein. Er hat ihn rausgerufen aus dem Tod. Und dadurch war Lazarus aber nicht garantiert, dass er nicht nochmal stirbt. Lazarus ist ja später irgendwann dann nochmal gestorben. So ist es auch bei uns, dass Jesus uns rausgerufen hat aus dem geistlichen Tod. Das heißt nicht, dass jetzt alles ganz toll wird in unserem Leben, dass wir unser Leben lang Ruhe haben und dass uns nie mehr was passiert, sondern wir wissen ja alle, die meisten von uns werden wahrscheinlich, wenn wir nicht entrückt werden, werden die meisten von uns irgendwann einfach sterben. Auch wenn wir zu Jesus gehören, auch wenn wir bekehrt sind und Gottes Geist in uns ist und so weiter und so fort, wir werden alle sterben. Alles geht kaputt auf dieser Welt. Der Johannes hat es vorhin gesagt, wir leben in einer unheilen Welt. Die ganze Welt, egal was man anguckt, alles ist diesem Kaputtgehen ausgeliefert. Alles, ständig. Ich schraube als an meinen Autos rum und wenn man sich so Auto anguckt, das ist ja ein Bild für permanenten Zerfall. Das Auto zerfällt ja die ganze Zeit. Alles fängt das Rost an, wenn man vorne was repariert hat, fängt es hinten an und wenn man dann die Bremsen gemacht hat, merkt man, dass die Stoßdämpfer im Eimer sind. Wenn man die dann gemacht hat, quietscht irgendwo anders. Und so ein Auto ist ein wunderbares Bild für diesen, weil es viel schneller geht wie bei Menschen üblicherweise, für diesen Zerfall im Leben, dass alles wirklich rapide runtergeht. Vor allem, wenn man es neu kauft, was ich jetzt noch nie gemacht habe, aber wenn man es neu kauft und sich dann den Wert anguckt von so einem Auto, wie der permanent runtergeht. Also ein Auto ist ein wunderbares Bild dafür, wie die Welt der Vergänglichkeit und der Zerstörung ausgeliefert ist. Motten und Rost und Marder und alles Mögliche. Und so ist es auch in unserem Leben, auch wenn der Geist Gottes in uns ist. Und trotzdem sind wir Zeugen für diese Schöpferkraft Gottes. Und wir müssen uns bewusst sein, er hat uns nicht versprochen, dass wir in diesem Leben ewig heil sein werden, sondern vielleicht kommt es so, dass wir mal um Jesu Willen leiden müssen. Dass wir mal um Jesu Willen Abstriche in Kauf nehmen müssen oder sogar gehasst werden. Und das sollten wir uns bewusst sein. Das dritte und letzte, was wir hier sehen, wegen Lazarus kommen Menschen zum Glauben an Jesus. Als erstes gesagt, wegen Lazarus ist ein Zeichen dafür, dass Jesus der Messias ist. Er ist ein Zeugnis für Jesus und es führt jetzt auch dazu, dass Menschen zum Glauben an Jesus dafür kommen. Der Grund, warum die Hohepriester so in Unruhe waren wegen diesem Lazarus, weil viele von den Juden um seinetwillen hingingen und an Jesus glaubten. Es glaubten schon vorher viele an Jesus und es wurden immer mehr. Aber jetzt kam dieser endgültige letzte Messias-Beweis, das Zeichen, dass jemand von den Toten auferweckt wird. Und das Schöne an diesem Lazarus-Beispiel ist, was hat denn der Lazarus dazu getan? Was war denn sein Teil an dem Ganzen? Was hat er beigetragen dazu, dass er auferweckt worden ist? Was hat er beigetragen dazu, dass Leute zum Glauben kommen wegen ihm? Gar nichts. Er hat nichts gemacht, außer dass er, wo Jesus gesagt hat, Lazarus, komm heraus, dass er aufgestanden ist und herauskam. Aber ich denke, das ist ihm auch nicht schwer gefallen, weil es war wahrscheinlich nicht so schön in dieser Gruft, wenn er dann plötzlich merkt, ich bin eingewickelt in Salben und Tücher. Und ich denke, sobald er gemerkt hat, er lebt, ist er da gerne rausgekommen. Aber Lazarus hat nichts dazu getan. Und das ist was, was auch für uns Christen vielleicht ein gutes Beispiel ist. Es geht beim Christsein ja nicht immer nur um das Tun. Also was mache ich jetzt heute? Wie tue ich irgendwas oder welche Handlungen muss ich ausführen, damit ich ein guter Christ bin, damit Menschen zum Glauben kommen? Es geht in erster Linie zuallererst mal in der Basis darum, dass man ist. Also um das Sein. Der Lazarus, der war jemand, in den kam Leben von Christus. Er ist quasi eine neue Schöpfung. Er wurde nochmal gemacht, nochmal aus dem Tod geholt. Und das ist auch bei uns Christen der Fall. Im 2. Korintherbrief lesen wir daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Neues ist geworden. Und es ist wichtig, dass man sich als Christ dessen bewusst ist, was da eigentlich mit mir ist. Christsein ist ja nicht nur eine Überzeugung, wie ich sage, das sage ich heute, ja, ich wähle jetzt die eine Partei, weil die habe ich schon immer gewählt. Und irgendwann nach Jahren komme ich zu der Überzeugung, das sind alles Gauner und Halunken, die wähle ich nicht mehr. Ich wähle jetzt die andere Partei. Ich habe eine andere Überzeugung. So ist es nicht, wenn jemand zum Glauben an Jesus kommt, dass er vorher sagt, ja, ich bin jetzt halt vorher überzeugt, das brauche ich nicht. Und jetzt bin ich überzeugt, das brauche ich. Und es ist lediglich eine Änderung meiner Meinung oder meiner Einstellung. Nein, wenn jemand zum Glauben an Jesus kommt, wenn jemand zu Jesus gehört, dann ist viel mehr in ihm passiert, wie dass er anders denkt. Da hat wirklich Gott gehandelt in ihm, richtig neues Leben in ihn reingegeben. Da ist richtig was passiert, und zwar etwas, das wir nicht selber machen können, wo wir gar nichts dazu können, das allein Christus macht in uns. Das ist eine Totenauferweckung an jedem, der hier sitzt und dann Jesus glaubt, ist eine Totenauferweckung geschehen. Und in jedem von uns, die an Jesus glauben, ist ein neues Leben, eine Kraft von Gott, die Kraft Christi. Und es ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass uns das bewusst ist als Christen. Weil man kann nur richtig handeln und richtig leben, wenn man in dem richtigen Bewusstsein seiner selbst lebt. Ich kann nur als Christ leben, wenn ich auch weiß, dass Christus in mir ist, dass ich nicht alles aus mir selber machen muss, dass er in mir handelt und wenn ich mir dieser Kraft bewusst bin. In der Firma, in der ich arbeite, gibt es wie in jeder Firma in Deutschland unfassbar viel Bürokratie. Also es gibt ja überall richtig viel Bürokratie, und ich habe die letzten 2 Wochen das volle Breitseite gemerkt, weil ich Arbeiten machen musste für eine externe Prüfungsstelle, die da Feststellung, also Mängel hatte in der Firma. Und wir hatten nur noch Zeit, die zu beheben bis zum 1. April. Und dann war ich 2 Wochen dort gehockt, daheim. Ich habe so, das ist so eine Art technische Zeichnung von einem Netzwerk gemacht. Reine Bürokratie. Das, was ich da gemacht habe, und ich wusste das die ganze Zeit, 2 Wochen lang, ich wusste, das ist alles für einen Papierkorb. Vollkommen unnötig. Bringt uns gar nichts. Bringt uns keinen Cent Einnahme. Mache ich nur, damit irgendein Externer sich hinhockt, sagt, ja, ist okay, Haken dran macht und weiter geht's. Vollkommen sinnlos, und sowas frustriert mich, wenn ich weiß, das, was ich da mache, ist vollkommen für einen Eimer, das macht mich ganz fuchsig. Und ja, aber so ist es halt in großen Firmen manchmal. Da gibt es unfassbar viel Bürokratie, und das führt auch manchmal dazu, dass man gar nicht mehr weiß, wer darf denn überhaupt was. Weil irgendwelche Prozesse und Personen und so sich verändern, und dann weiß manchmal nicht jeder, wer was darf. Und so war es mal so, dass wir bei irgendwelchen Externen gegenüber mussten irgendwas unterschreiben, und da gab es irgendwelche Zeichnungsberechtigungen und so weiter. Und da habe ich nach vielen Jahren festgestellt, dass ich Dinge darf, von denen ich ja gar nichts wusste vorher. Das stand in irgendeiner von 1000 Arbeitsanweisungen, die ich so selten lese, weil es mich nicht interessiert. Und da habe ich festgestellt, dass ich ja Dinge darf, Externen gegenüber, von denen ich überhaupt nichts wusste. Ich hatte Rechte, deren ich mir nicht bewusst war. Und so ähnlich ist es vielleicht für uns Christen auch. Wir haben eine Kraft in uns, der wir uns gar nicht bewusst sind. Rechte, die wir vielleicht gar nicht kennen. Möglichkeiten, die wir nicht kennen, weil Jesus in uns ist. Und darum ist es wichtig, dass wir Christen uns das bewusst machen, was er alles an uns getan hat, was mit uns passiert ist, dass wir eine neue Schöpfung sind, dass diese Kraft in uns ist, dass wir uns dieser ganzen großen Dinge bewusst sind, damit wir überhaupt wissen, was wir überhaupt alles so können. Und das führt dann letztendlich bei dem Lazarus, also einfach sein Dasein als neue Schöpfung im Bild jetzt gesprochen in Christus, führt dazu, dass andere Menschen zum Glauben kommen. Und das ist sehr ermutigend für uns, dass einfach durch diese Kraft, die von ihm ausgeht, dadurch, dass er ist, dadurch, dass Jesus was in ihm gemacht hat, Menschen zum Glauben kommen. Weil vielleicht denken wir uns ja, ja, ich bin dazu da auf dieser Welt, mein Auftrag ist ja, alle Menschen zu Jüngern zu machen. Darum sind wir hier auf dieser Welt, dieser Missionsauftrag, der gilt für uns alle. Aber wie mache ich das? Wie mache ich das jetzt, dass die alle zu Jüngern werden? Muss ich denn alle Traktate an die Autoscheibe kleben? Muss ich mir einen Fisch aufs Auto bappen? Was mache ich denn jetzt, dass die andere Menschen zum Glauben kommen? Und vielleicht ist es manchmal mehr das, was Jesus in uns macht, das dazu führt, dass irgendjemand anders ins Fragen kommt. Feststellt, guck mal, wie der ist, an dem ist irgendwas anders. Guck mal, was der für einen Frieden hat oder was der, ja, vielleicht ist es manchmal mehr unser Sein, der andere Menschen auf Jesus hinweist. Ich wiederhole noch mal kurz die drei Dinge, die wir von Lazarus lernen können. Das erste, Lazarus ist ein Zeugnis für die Kraft Jesu. Das zweite, Lazarus wird verfolgt und gehasst, einfach nur, weil er zu Jesus gehört. Dessen sollten wir uns bewusst sein. Und das dritte, Menschen kommen wegen diesem Lazarus dann zum Glauben. Wegen dem, was Jesus an ihm gemacht hat und wegen dem, was er durch Jesus ist. In diesen drei Dingen ist er ein Vorbild für uns und ihr könnt ja heute nochmal in Ruhe darüber nachdenken, in welchem dieser Bereiche Lazarus für euch ein Vorbild sein kann. Amen.